Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext hören wir heute dem ersten Advent auf einige Verse aus Jeremia 23, nämlich die Verse 1 bis 8. Jeremia 23, 1 bis 8. Da lässt Gott durch seinen Propheten sagen: Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden: Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen, spricht der Herr. Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen. Da werden sie fruchtbar sein und sich mehren. Und ich werde Hirten über sie erwecken, die werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken, noch vermisst werden, spricht der Herr. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: der Herr unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen: So wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Sondern, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, ich habe die Predigt und das Thema gestellt: die Rückkehr Israels und die Wiederkunft Jesu. Es geht mir, ich sage es gleich vorab, eigentlich bei allem um zwei wesentliche Anliegen, die es mir heute wichtig ist, euch mit auf den Weg zu geben, an diesem Sonntag zu verdeutlichen. Einerseits die unauflösbare innere Verbindung von der Rückkehr Israels ins verheißene Land einerseits und der Wiederkunft des Herrn. Deshalb habe ich auch ganz bewusst die ersten Verse, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel damit zu tun haben, mit dazugenommen, weil im Zusammenhang mit ihnen wird dieser unmittelbare und unauflösbare Zusammenhang dieser beiden Ereignisse wichtig und klar und zum anderen uns auch in dieser Adventszeit neu aufs Herz zu legen, wie nah der Tag des Herrn schon ist. Nicht mehr irgendwann x-beliebig weit weg, er ist ganz eindeutig ganz nahe gerückt. Die Adventszeit soll uns ja jedes Jahr in Spannung halten und ganz neu in Spannung versetzen. Denn so leicht verschlingt der Alltag unsere ganze Aufmerksamkeit. Und so schnell gerät uns aus dem Blick, worauf wir mit ganzer Aufmerksamkeit warten sollten, nämlich die Wiederkunft Jesu. Und das ist dann auch schon die erste und ernste Frage jeder Adventszeit an uns: Leben wir tatsächlich in der Erwartung, dass Jesus bald wiederkommen kann? Denkt dazu, gibt es das Kirchenjahr, und dazu haben auch die Väter früher diese Ordnungen geschaffen. Und die Adventszeit als Vorbereitung der Weihnachtszeit, ja nicht nur, damit wir uns innerlich aufs Weihnachtsfest vorbereiten, das ist der eine Aspekt. Aber der andere, fast noch wichtigere, ist, dass wir aus den Verstrickungen ins Diesseits, in diesen 4 Wochen der Adventszeit, ein Stück weit wieder herauskommen und unseren Blick ganz neu ausrichten auf den kommenden Herrn und uns 4 Wochen lang wichtig gemacht wird: Nicht hier schlagen wir Wurzeln, sondern hier sind wir Gäste und Fremdlinge. Und der Ewigkeit gehen wir entgegen. Und das war auch so leben. 2000 Jahre sind vergangen. Können es nicht ohne weiteres nochmal 2000 Jahre werden. Oder wenigstens 200. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt. Ein Lehrer des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen hat während meiner Studienzeit die These vertreten: Wer sagt, dass es noch länger als 50 Jahre dauern kann bis zur Wiederkunft Jesu, der ist ein Irrlehrer. Von diesen 50 Jahren sind mittlerweile schon fast 30 vergangen. Blieben nach dieser These noch gerade mal 20 übrig. Ich gebe diese Zahl gerade so weiter, mit der gleichen Absicht, wie er es damals gesagt hat. Er wollte genauso wenig wie ich eine konkrete Zeitrechnung anstellen. Das steht uns nicht zu. Aber er wollte provozieren. Im echten, guten, wörtlichen Sinne provozieren. Provozieren heißt herausfordern, herausrufen. Eine Reaktion hervorrufen. Nämlich die Reaktion, dass wir herausgerufen werden aus dem Trott des Alltags. Dass wir herausgerufen werden, auch aus einer frommen Gleichgültigkeit, die sagt, klar, Jesus kommt wieder. Das kann ja in einer bibeltreuen Gemeinde überhaupt kein Thema sein. Ich denke, dass das auch und hoffe, dass das für uns niemals und für keinen ein Thema ist, dass Jesus wiederkommt. Aber im Grunde leben wir doch meistens so mehr oder weniger dabei doch relativ relaxed, entspannt im Sessel und denken, naja, heute wird es nicht sein, morgen auch nicht und die nächsten 10 bis 20, 30 Jahre auch noch nicht. Und das war sein Anliegen damals. Er wollte deutlich machen, nein, wir stehen an einem Punkt, von dem es nicht mehr beliebig lange weitergehen kann. Denn die Bibel gibt uns zwei Zeichen für die Wiederkunft Jesu, die einmalig sind. Wir werden am nächsten Sonntag Matthäus 24 anschauen. Da nennt Jesus Ereignisse in der Welt, verschiedene Ereignisse, die seinem Wiederkommen vorausgehen. Und dabei wird uns auffallen, ich weise heute schon darauf hin, dass Jesus ganz genau unterscheidet. Er sagt bei vielen Dingen, das ist noch nicht das Ende. Ausdrücklich, das ist noch nicht das Ende. Das ist erst der Anfang der Wehen. Und dann kommt ein Zeichen und dann sagt er, dann wird das Ende kommen. Das schauen wir uns nächsten Sonntag an. Dann, wenn das geschieht, stehe ich vor der Tür, dann neigt sich diese Weltzeit unwiderruflich ihrem Ende zu. Eines dieser beiden besonderen Zeichen, das Öffentliche und Unverkennbare, das in seiner Wahrnehmung viel deutlichere, das nennt Jesus nicht in Matthäus, das steht an mehreren Stellen des Alten Testaments und das ist unser heutiger Predigtext, eine der unzähligen Stellen, die davon reden, Jeremia 23, die Rückkehr Israels ins verheißene Land. Die Rückkehr Israels ist in der biblischen Prophetie ganz unmittelbar und fast durchgängig verbunden mit dem Kommen des Messias. Dass das so sein muss, verstehen wir, wenn wir nachfragen, warum? Warum wurde Israel, beziehungsweise hier bei Jeremia war es ja nur noch der Rest, das Südreich Juda, eigentlich nicht mehr viel mehr als Jerusalem und ein bisschen drumherum. Warum wurde das Volk Gottes zerstreut? Frage an euch. Und warum hat es nicht gehorcht? Wer trug die Verantwortung? Die Hirten. Wehe ihr Hirten. Interessant, Gott wendet sich nicht ans Volk, obwohl die natürlich mit Schuld sind. Aber die erste Verantwortung liegt bei den Hirten, die der Herr seinem Volk und seiner Gemeinde gegeben hat. Wehe ihr Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Herde, meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen. Aber dann hängt an den Hirten die ganze Herde. Es betrifft nicht nur die, es betrifft dann das ganze Volk. Weil die Hirten des Volkes Gottes versagt haben, weil sie es weg vom Gottesdienst hin zum Götzendienst geführt haben, verführt. Deshalb wird Israel in ein fremdes Land weggeführt. Wenn wir diesen Zusammenhang begriffen haben, das Versagen der untauglichen falschen Hirten und die Wegführung Israels, dann verstehen wir, was muss deshalb geschehen, damit Israel eines Tages nicht nur ins verheißene Land zurückkehren kann, sondern damit es dann auch sicher in diesem Land wohnen und bleiben kann. Frage, was braucht es dann? Logischerweise, neue Hirten, rechte Hirten, ganz genau, ganz einfach, gell? Es muss logischerweise dann einen rechten Hirten bekommen, der es nicht wieder von Gott wegführt, sondern der es beim Herrn hält. der dafür Sorge trägt, dass es recht mit dem Wort Gottes geweidet wird und seinem Herrn nachfolgt und die Ehre gibt. Und deshalb kündigt Gott in unserem Wort an, siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird das Land als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Nur dieser gerechte König kann die Voraussetzung dafür schaffen, dass Israel im verheißenen Land sicher wohnen kann und bleiben kann. Und dieser gerechte König wird der Messias sein. Auf das erste Kommen Jesu passt diese Verheißung nur geistlich und nicht politisch. Denn das erste Mal kam Jesus nicht, um zu regieren, sondern um sein Leben für uns hinzugeben. Dann aber bei seinem zweiten Kommen wird er erscheinen, um auf dem Thron Davids zu sitzen und sein Volk Israel hier auf dieser Erde in Recht und Gerechtigkeit zu regieren. Deshalb sagen die Verse 6 und 4 unseres Wortes, und in seinen Tagen, nämlich in den Tagen dieses gerechten Hirten, wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken. Beide Zusagen gelten ganz eindeutig nicht für die heutige Zeit Israels, denn heute lebt Israel in täglichem Angst und Schrecken. Zwei Linien gehören also in der biblischen Endzeitprophetie ganz unmittelbar zusammen, die Rückkehr Israel ins verheißene Land und das Kommen des guten Hirten, des Heilands und Messias Jesus Christus. Und sie entfalten sich in drei großen Ereignissen, die wir jetzt noch miteinander weiter anschauen wollen. Erstens, dass Jesus das erste Mal kommt als Heiland der Welt. Das gehört natürlich dazu. Zweitens, dass Gottes Volk Israel ins verheißene Land zurückkehrt. Und drittens, dass Jesus das zweite Mal kommt als König und Richter. Erst als Heiland, dann als König und Richter. Das erste hat sich schon vor 2000 Jahren ereignet. Das erste Kommen Jesu als Heiland. Dieses Kommen hatte eine rein geistliche Bedeutung. Er kam nicht als der politische Führer, wie ihn Israel erwartet hatte. Er kam nicht, um das endzeitliche Friedensreich aufzurichten und die Herrschaft auf dem Thron Davids anzutreten. Und deshalb betont er dem Pilatus gegenüber ausdrücklich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er sagt damit, mein lieber Pilatus, du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen, du brauchst dir um dich und deinen Kaiser in Rom überhaupt keine Gedanken zu machen. Ich habe keinerlei Ambitionen politischer Art. Ich habe ganz andere Ziele und Aufgaben. Jesus kam als Heiland und Retter der Welt. Er kam nicht, um zu regieren. Er kam nicht, um die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse auf dieser Erde zu verändern. Man kann es auch heute gar nicht deutlich genug sagen, nur ein Satz. Weil unsere frommen Gemeinden heute auf breitester Front zu 90-99% den gleichen Mist machen, den unsere Landeskirchen seit 30, 40 Jahren betrieben haben. Sie haben sich die Aufgabe, die Veränderung politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse auf die Fahne geschrieben. Und wir sehen, wie heute die Gemeinde Jesu genau den gleichen Mist treibt. Ganz genau den gleichen. Das ist nicht der Auftrag Jesu gewesen, als er kam vor 2000 Jahren, das ist nicht unser Auftrag. Er kam nicht, um zu regieren, er kam nicht, um die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse auf dieser Erde zu verändern, er kam, um zu sterben. Und er kam, um das Verhältnis zwischen uns und dem lebendigen Gott zu verändern. Er hat Gerechtigkeit geschaffen durch seinen Tod am Kreuz, eine geistliche Gerechtigkeit. Nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle, die an ihn glauben, für Juden und Heiden. Die Gerechtigkeit, die er gebracht hat, war eine rein geistliche. Das ist die wichtigste Gerechtigkeit, dass der Mensch vor Gott bestehen kann, dass der Mensch mit Gott versöhnt ist, dass der Mensch aus der Trennung von Gott zurückfindet in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Aber die geistliche Gerechtigkeit ist durchaus nicht die einzige, die die biblische Prophetie im Blick hat. Das müssen wir auch sehen. Und wir dürfen auch nicht, was oft in der Auslegung gemacht wird, die Gerechtigkeit nur noch vergeistlichen.
Gott hat Israel berufen, damit diese Gerechtigkeit ganz praktisch das tägliche Leben seines Volkes prägt. Israel ist berufen, ein Volk zu sein, in dem diese Gerechtigkeit beispielhaft sichtbar wird, vor der ganzen Welt. Gott schafft nicht nur eine geistliche Gerechtigkeit, Gott schafft auch Gerechtigkeit auf Erden, hat Luther übersetzt. Elberfelder sagt im Lande, vornehmlich im Land, wenn so ausdrücklich gesagt ist, das Land Israel damit gemeint, im Unterschied zu den übrigen Ländern der Erde. Das Land, Vers 5. Wir dürfen diese Details nicht übersehen. Gott sagt, ich will Gerechtigkeit schaffen im Land, auf Erden. Es geht um eine ganz reale, irdische Gerechtigkeit, aber keine, die wir schaffen. Keine, die wir schaffen, sondern eine, die der kommende, der wiederkommende Heiland als König und Richter schafft. Die gibt's bis heute nicht. Diese Gerechtigkeit auf Erden steht noch aus, das wird niemand bestreiten können. Deshalb können die meisten Juden Jesus bis heute nicht erkennen, dass ihr Messias Jesus Christus schon längst gekommen ist, weil sie die geistlichen Dimensionen der Messias-Verheißungen weitgehend verdrängt haben. Sie haben sich und tun es bis heute fast nur auf die politisch-religiösen orientiert. Dass der Messias kommt, das Großkönigreich Davids wieder errichtet, den dritten Tempel baut und den Opferkult wieder einführt. Richtig an dieser Erwartung ist, die ganze Geschichte Israels und die Prophetie für Israel schreien danach, dass die Berufung Israels ans Ziel kommt. Wer mal Lust darüber hat, der lese einfach mal die ganzen Propheten von Jesaja bis Malachi durch. Ihr werdet sehen, es gibt fast keine Seite, es gibt fast kein Kapitel, sowohl der vier großen wie auch der 12 sogenannten kleinen Propheten, die nicht mit von diesem Ereignis reden. Ständig in die Gerichtsdrohungen und auch Gerichtsvollzüge hinein ist immer wieder und ständig die Verheißung auf die endzeitliche Wiederherstellung Israels hineingewoben, wo immer klar wird, Gott wird sein Volk nicht unvollendet lassen, genauso weniger wie seine Gemeinde unvollendet lässt. Dass Israel zu dem Volk wird, zu dem Gott es schon vor rund 4000 Jahren in Abraham berufen hat. Dass Israel einen gerechten König bekommt und dass Israel Gott die Ehre gibt und unter seinem Segen sicher wohnt. Genau das ist die Verheißung von Jeremia 23, Vers 6. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und das ist bisher nie geschehen, niemals. Wenn wir zurückblicken, dann hat Israel seit den Tagen Davids und Salomos, Salomo war der Letzte, dem Gott 40 Jahre Friedenszeit geschenkt hat, seither hat Israel bis zum heutigen Tag nie mehr in seinem Land sicher gewohnt. Die Erfüllung dieser Prophetie, dass Jesus als König in seinem Volk Israel auf dieser Erde Recht und Gerechtigkeit aufrichtet, steht noch aus. Die wichtigste Voraussetzung dafür allerdings ist erfüllt, seit 1948, seit nunmehr 62 Jahren. Das ist der zweite Schritt zur Erfüllung des Heilsplanes Gottes. Die Rückkehr Israels ins verheißene Land. Ich sage es gelegentlich auch hier, es ist mir völlig unbegreiflich, wie es Christen geben kann, viele reformatorische Christen insbesondere, die das nicht erkennen. Ich kann es nicht fassen. Für die Rückkehr Israels nur ein politischer Zufall ist und die keinen biblischen Zusammenhang sehen können, ist für mich völlig unbegreiflich. Denn wir sehen auch in unserem Wort, Gott knüpft seine Glaubwürdigkeit an dieses Ereignis. Wir müssen Wort für Wort ernst nehmen, was geschrieben steht. Gott verbindet den Beweis seiner Existenz damit. In den Versen 7 und 8 lesen wir zunächst 7. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägypten geführt hat. Der Auszug Israels aus Ägypten und der Einzug ins verheißene Land unter Mose und Josua, das war das eigentliche Gründungsdatum des Volkes Israel. Das war für Israel das Ereignis schlechthin. Ein über 500 Jahre langes Warten ging damit zu Ende. Abraham durfte Zeitrechnung ist nicht ganz einfach, zwischen 2000 und 2300 vor Christus gelebt haben. Möglicherweise sind schon 800 Jahre vergangen. Israel erlebt die Befreiung aus über 400-jähriger Sklaverei in Ägypten. Es erlebte in 40 Jahren Wüstenwanderung Wunder über Wunder. Und es durfte endlich das verheißene Land in Besitz nehmen. Ein gewaltiges Geschehen. Und über dieser gewaltigen Tat definiert sich Gott selber. So war der Herr lebt, der Israel aus Ägypten geführt hat. So war dieser Herr lebt, dieser eine, der genau diese gewaltige Tat vollbracht hat. Durch diese Verbindung entsteht aber Folgendes: Wer dieses Ereignis bestreitet, wie man das in der modernen Theologie schon seit Jahrzehnten macht, da redet man vom Einzigern, von irgendwelchen Nomadenstämmen und bestreitet das Ereignis der Entstehung Israels schlechthin, der bestreitet nicht nur ein historisches Ereignis, der bestreitet letztlich die Existenz dieses Gottes, der so gehandelt und gewirkt hat. Und nun sagt Gott durch seinen Propheten Jeremia: Ich will noch etwas viel Gewaltigeres tun. Etwas daneben verblasst der Auszug aus Ägypten völlig. Die Plagen über Ägypten, der Durchzug durchs Rote Meer, der Untergang der Streitwagen des Pharao, Wunder über Wunder, die Wachteln, das Manna, Wasser aus dem Felsen, Schnee von gestern. Ich will noch was viel Gewaltigeres tun. Es werden Tage kommen, da wird man mein Dasein und meine gewaltige Kraft durch ein ganz neues Wunder definieren, das ich an meinem Volk Israel tun will. Es werden Tage kommen, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägypten geführt hat. Da wird man sagen, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. So wahr der Herr lebt. Das ist der Erweis seiner Existenz vor den Augen der Welt. Und so wie die Kanaaniter damals gebebt haben, wir wissen es ja, als die Kundschafter nach Jericho eindringen und bei der Rahab sind, da sagt die Rahab: Wir zittern alle schon, weil wir sehen, was für ein gewaltiger Gott mit euch ist und weil niemand vor ihm bestehen kann, der solche Wunder getan hat am Pharao, an Ägypten, an euch. Und so müssten heute längst die Völker beben vor Schrecken angesichts dessen, was Gott an seinem Volk getan hat. Jeder weiß es. Nur das Erschrecken fehlt noch. Das heilsame Erschrecken. Gott hat sein Volk nach 2000 Jahren der Zerstreuung ins verheißene Land zurückgeholt. Liebe Geschwister, wo in der Geschichte der Menschheit wurde jemals Vergleichbares gehört? Nirgends. Niemals. Und diese Rückkehr Israels ist an zahllosen Stellen der Bibel vorhergesagt, dass sich Israel heute wieder versammeln kann, dass die Juden beten können an der Klagemauer, wie wir auf dem oberen der beiden Bilder sehen. Es gibt nun eine Reihe von Leuten, die sagen, die Bibel berichte nur von einer Zerstreuung und Rückkehr Israels, die schon vor Christus geschehen sei, nämlich die Verschleppung Israels durch die Assyrer und Neubabylonier und ihre Rückkehr zur Zeit des Kyros. Wer in den Bibelstunden dabei war, der hört jetzt manches kurz zum zweiten Mal, da waren wir Offenbarung auch schon drauf eingegangen. Aber für den Rest sei es hier nochmal gesagt, das ist eindeutig falsch. Wir sehen es an vielen Stellen. 5. Mose 28, Vers 64 sagt: Der Herr wird dich dann unter alle Völker der Erde zerstreuen, von einem Ende der Erde zum anderen. Jeder Unsinn und viel Unsinn vermeidet sich sofort, wenn wir wirklich lesen, was da steht, zur Kenntnis nehmen, was da steht. Wir sehen eine Karte mit dem assyrischen Weltreich. Als der Assyrer Sargon II. 721 vor Christus die 10 Nordstämme Israels verschleppte, da war es eine Verschleppung unter ein Volk in eine Richtung. Israel, das kleine Juda, hier, da sehen wir den Rest, und hier das assyrische Weltreich, von hier nach da, ganz genau dahin. Und als der Neubabylonier Nebukadnezar 587 vor Christus die übrig gebliebenen Südstämme verschleppte, da war es wieder hier aus der Gegend von Jerusalem darüber ins Zweistromland. im Prinzip vom gleichen Volk in die gleiche Richtung, nur dass die Regierung mittlerweile gewechselt hatte. Statt der Assyrer waren die Neubabylonier jetzt dran, am langen Hebel der Macht. Ein Volk, eine Richtung. Beides Mal ein Volk, eine dieselbe Richtung. Die Prophetie in 5. Mose 28 aber sagt, unter alle Völker der Erde von einem Ende der Erde zum anderen. Und genau das geschah im Jahr 70 nach Christus, als der römische Feldherr und spätere Kaiser Titus Jerusalem erobert. Wir sehen hier eine Szene aus dem Triumphbogen, der heute noch in Rom steht, immer wieder ein Bild, das ich besonders gern anschaue. Es ist nämlich ein bis zum heutigen Tag stehender steinerner Zeuge, dass es genauso geschehen ist, wie es damals Jesus auch vorhergesagt hat. Da wird der siebenarmige Leuchter und anderes vom Tempelschatz weggeschleppt. Damals wurden die übrig gebliebenen Juden in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Unter alle Völker der Erde, von einem Ende der Erde zum anderen. Erst damals. Und dann lesen wir weiter in 5. Mose 28, du wirst unter jenen Völkern nicht zur Ruhe kommen. Keine Ruhe für das Volk Gottes. Und so geschah es. 2000 Jahre lang kam Gottes Volk nicht zur Ruhe. In vielen Ländern, auch das ist interessant und im Prinzip einmalig, in vielen Ländern durften Juden keinen Grund erwerben, durften sie nicht sesshaft werden, durften sie kein ordentliches Handwerk, denen war der Zugang in die Handwerkszünfte verwehrt. Warum musste das so sein? Warum mussten politische Mächte so entscheiden? Ganz einfach, weil Gott vorher gesagt hat, du wirst dort nicht sesshaft werden, du wirst dort in diesen Völkern keine Ruhe finden, weil ich habe was anderes mit dir vor. Und aus diesem Nicht-zur-Ruhe-Kommen, sagt Gott, wird er eines Tages sein Volk zurückbringen und dort zur Ruhe bringen. Jesaja 11, um 700 vor Christus. Und an jenem Tag wird's geschehen. An jenem Tag. Ich gehe gleich nochmal drauf ein, aber hört mal mit beiden Ohren ganz weit offen. An jenem Tag, was für ein Tag wird das wohl sein? Wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Hat es ganz klar gesagt. Und weil die Botschaft der Bibel so glasklar ist, haben die Juden immer, gläubige Juden, immer in der Erwartung der Rückkehr gelebt. Über Jahrhunderte war es ihr Abschiedsgruß beim jährlichen Passa, nächstes Jahr in Jerusalem. Gläubige Juden waren gewiss, der Herr wird's tun. Und wenn es tausende von Jahren dauert. Aber Gott steht zu seinem Wort. Und Gott hat sein Wort erfüllt. Seit 62 Jahren ist das geschehen, was Gott für das Ende der Welt angekündigt hat. Israel hat wieder ein eigenes Land und einen Staat. Aber die Rückkehr Israels ist kein Selbstzweck. Sie verdient der Verherrlichung Gottes und dass Gottes Plan zum Ziel kommt. Die Rückkehr Israels ist die Vorbereitung der Weltbühne zum Kommen des Weltherrschers Jesus Christus. Und damit sind wir beim dritten und Hauptpunkt, die Wiederkunft Jesu als König und Richter. Jener Tag, von dem Jesaja redet, liebe Geschwister, welcher Tag kann das im Prinzip nur sein? Es gibt nur einen Tag, auf den die Welt, auf den die Gemeinde Jesu noch wartet. Das ist der Tag des Herrn, jener Tag. Der Tag, an dem Gott durch Jesus das tausendjährige Friedensreich auf dieser Erde errichtet. Und wir sehen, was uns meistens nicht bewusst wird, auch dieser Tag des Herrn hat eine zweifache Zeitspanne. Wir unterscheiden ja auch bei der Endzeit. Die Endzeit hat auch eine zweifache Zeitspanne. Die Endzeit im weiteren Sinn, das ist schon seit Himmelfahrt, bis er wiederkommt. Die Endzeit im engeren Sinne, das ist gewissermaßen die Zeit, die dem Wiederkommen Jesu unmittelbar vorausgeht. So gebrauchen wir es dann auch im normalen Umgang. Ähnliches ist zu beobachten beim Tag des Herrn. Der Tag des Herrn im engeren Sinne ist ein Tag. Der Tag, an dem der Herr sichtbar wiederkommt. Der Tag des Herrn im weiteren Sinne, da sehen wir, so wird er auch in der Bibel verwendet, umfasst aber alle Ereignisse, die sein Kommen unmittelbar vorbereiten. Auch dieser Tag des Herrn hat also eine weitere Ebene. Und dazu gehört die endzeitliche Sammlung Israels. Das ist mir ganz wichtig, liebe Geschwister, dass wir das mit nach Hause nehmen. Der Tag des Herrn ist im weiteren Sinne nicht etwas, was kommt, vielleicht in ferner Zukunft. Der Tag des Herrn ist schon längst. Der Tag des Herrn ist seit mindestens 60 Jahren. Dabei können wir ungefähr sagen, ist der Tag des Herrn im weiteren Sinne das, was wir unter Endzeit im engeren Sinne verstehen, wenn sich die letzten Zeichen entwickeln. Wir leben im weiteren Sinne der Endzeit seit 2000 Jahren am Tag des Herrn im allerletzten Abschnitt, bevor Jesus wiederkommt. Klar definierter letzter Abschnitt. Und das gewaltige Ereignis der Rückkehr Israels ist ein einmaliges und eindeutiges Zeichen, dass das Ende der Endzeit, dass der Tag des Herrn im weiteren Sinne bereits begonnen hat. Ganz deutlich sehen wir diesen Zusammenhang beim Propheten Daniel auch. Dort werden in den letzten Kapiteln die Gräuel der großen Trübsal, des Antichristen und dann die endzeitliche Erlösung durch den kommenden Messias offenbart. Und dann bekommt Daniel Kapitel 12 eine genaue Angabe, wann dies geschehen soll. Wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, dann soll solches alles geschehen. Die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, ist praktisch das Finale. Jetzt ist das Ende nahe. Die endzeitliche Sammlung Israels muss notwendigerweise zum baldigen Kommen des Messias führen, denn Israel soll ja in seinem Land sicher wohnen. Wir sehen wieder den Zusammenhang. Hirten und sicher wohnen. Denn für die endzeitliche und letzte Sammlung seines Volks hat Gott die Verheißung gegeben. Jeremia 32 steht es nochmal. Ich will sie wieder an diesen Ort bringen, dass sie sollen sicher wohnen. Und zweimal in unserem Abschnitt, und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken, noch vermisst werden. Und in seinen Tagen, nämlich in den Tagen des wiederkommenden Heilands, wird Juda gerettet und Israel in Sicherheit wohnen. Wir hatten eingangs gesehen, das Nordreich war von den Assyrern weggeführt worden, weil es keine rechten Hirten hatte. Das Südreich Juda war von den Neubabyloniern weggeführt worden, weil es keine rechten Hirten hatte. Die Juden waren von den Römern in alle Teile der Welt zerstreut worden, weil sie keine rechten Hirten hatten, weil seine Hirten den Messias verworfen und an die Römer ausgeliefert haben. Wenn Israel diesmal im verheißenen Land bleiben soll, dann muss dazu die schlechthin entscheidende Voraussetzung erfüllt werden, es muss einen rechten Hirten bekommen. Das kann nur einer sein, Jesus. Wir sehen, wie sehr die endzeitliche Sammlung des Volkes Israel und das Kommen des guten Hirten, des Messias, für dieses Volk nicht nur in der Prophetie, sondern auch inhaltlich total zusammengehören. Nun fragen wir vielleicht, was haben wir als Gemeinde Jesu damit zu tun? Da geht's doch überall um Israel. Und natürlich richten sich auch unsere Verheißungen des Propheten Jeremia vor allem an Israel. Aber auch für uns ist das von allergrößter Bedeutung. Denn wenn Jesus kommt, wiederkommt, dann geht die Zeit der Gemeinde zu Ende. Heute leben wir im Glauben, dann aber werden wir sehen die Herrlichkeit Jesu. Liebe Geschwister, unvorstellbare Herrlichkeit. Heute leben wir in vielfacher Not, in Krankheit, in Anfechtungen. Dann aber leben wir in der Herrlichkeit, die wir selber haben in Jesus. Sagen uns die neutestamentlichen Schriften immer und immer wieder, dann wird nicht nur Jesus offenbar werden, wir werden offenbar werden. Und die Herrlichkeit, die wir durch ihn in ihm haben. Heute unterscheidet uns nichts Sichtbares von den Menschen dieser Welt. Dann aber wird die Herrlichkeit Gottes an uns sichtbar. Und es wird nicht mehr lange bis dahin sein. Am nächsten Sonntag werden wir noch mehr davon hören. Mit seinem ersten Kommen schenkt Jesus den Menschen Zeit. Mit seinem ersten Kommen schenkt Jesus Zeit. Zeit der Buße, Zeit der Umkehr, Zeit der Entscheidung. Seit seinem ersten Kommen lädt Jesus ein, gib mir dein Leben. Lass dich von mir erretten zum ewigen Leben. Mit seinem zweiten Kommen nimmt Jesus diese Zeit. mit seinem zweiten Kommen nimmt Jesus die Zeit der Entscheidung, dann ist die Zeit der Buße, dann ist die Zeit der Umkehr vorbei. Heute noch lädt er ein, dass doch jeder sich schon hat einladen lassen. Amen.